Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
In dieser Sendung gehen wir ans Meer mit Büchern über die Wunder des Meeres und über den Klimawandel im Meer in 10 Minuten etwa. Es war eine Überraschung. Der brasilianische Fotoreporter Sebastião Salgado bekommt in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Das wurde gestern bekannt gegeben. Eine Überraschung, denn er ist der erste Fotograf, der diesen Preis bekommt. Wenn dieser Friedenspreis vergeben wird, das ist immer ein Höhepunkt der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Mit dem Preis sollen Menschen geehrt werden, die sich einsetzen für Frieden und für Verständigung. Und wir wollen jetzt über Sebastião Salgado reden mit Eva Hepper, unserer Fachfrau für bildende Kunst und Fotografen. Wie würden Sie denn seine Handschrift beschreiben, die ja vielleicht auch viele vor Augen haben?
Ja, ich bin mir sicher, dass die viele vor Augen haben. Er fotografiert immer in Schwarz-Weiß. Und wenn man so sagt, Fotografie ist ja wie Malerei mit Licht, da ist er ein herausragender künstlerischer Fotograf auch, der wirklich komponiert mit Schwarz und Weiß. Berühmt geworden ist er für seine großen globalen Langzeitprojekte. Das waren umfängliche Reportagen, über Jahre hinweg entstanden, in denen er sich einem Thema widmete. Das war zum Beispiel einmal Workers, Arbeiter. Da hat Salgado die körperliche Arbeit und auch deren Verschwinden dokumentiert. Das sind sehr eindrückliche Bilder von Minenarbeitern in Südamerika oder in Afrika, von Arbeitern auf Ölfeldern von Kuwait, Männer unter härtesten Bedingungen arbeitend, in prekären Verhältnissen. Wirklich sehr eindrückliche Bilder. Und danach hat er über ein anderes Projekt in den 90er Jahren, auch wieder über einen längeren Zeitraum, ein sehr berühmtes Projekt auch gemacht. Da hat er die weltweiten Migrationsbewegungen fotografiert. Und auch das sind Bilder, die einen wirklich packen, die Menschen zeigen, die aus Kriegsgründen oder wegen Naturkatastrophen, aus Armut, Hunger oder warum auch immer auf der Flucht sind. Das hat er 2016 einfach nochmal aufgelegt, dieses Buch. Diese Bilder zu diesem Buch und hat gesagt, es hat sich nichts geändert. Und wenn man heute den UNO-Bericht liest über Flüchtlingsbewegungen, mittlerweile sind es 70 Millionen, die haben sich in den letzten 20 Jahren nochmal verdoppelt, die Zahlen.
Was können Sie uns denn über ihn selbst erzählen? Er kommt aus Brasilien, was für einen Weg hat er genommen?
Ja, genau, er ist gebürtiger Brasilianer, 1944 in Aimoresch geboren. Während der Militärdiktatur ist er nach Paris emigriert. Und studiert hat er eigentlich Wirtschaftswissenschaften. Als Ökonom war er auch tätig. Und auf seinen ersten Arbeitsreisen, die zum Teil auch nach Afrika führten, hat er immer eine Kamera dabei gehabt. Und irgendwann haben Kollegen gesagt, das sind wirklich besondere Bilder, die du machst. Und dann hat er das gekippt, also hat das geswitcht quasi und hat gesagt, okay, dann mache ich das jetzt zu meinem Beruf. Zum Glück, muss man sagen.
Ich habe ja schon gesagt, den Friedenspreis, den gibt es für Menschen, die sich einsetzen für Frieden, für Verständigung, für Menschlichkeit. Und wir hören jetzt mal Sebastião Salgado selbst, wie er darüber spricht. Wie er Menschen erlebt hat und ihre, ja, wenn man so will, Friedensfähigkeit erlebt hat.
I work for all my life long, photograph just one animal, ourselves.
Ich habe mein ganzes Leben lang nur ein Tier fotografiert, uns selbst. Dann wurde ich im Herzen von Europa, im früheren Jugoslawien und in Afrika, in Ruanda, mit einer Gewalt konfrontiert, die so unglaublich grausam, so gewalttätig war, dass ich von diesen Ereignissen schwer erschüttert wurde.
Und gibt es Bilder, Eva Hepper, denen man diese Erschütterung ansieht, die Sebastião Salgado da erlebt hat?
Ja, interessanterweise gibt es vor allem ein Projekt, dem man diese Erschütterung ansieht, denn er hat sich ja zurückgezogen, nachdem er wirklich auch krank geworden ist und ist auf eine Farm gegangen, die seiner Familie gehörte in Brasilien. Die war mittlerweile eine totale Ödnis geworden eigentlich, durch Umweltzerstörungen auch. Und dort hat er Millionen Bäume gepflanzt, 300 verschiedene Baumarten, das ist ein richtiges Biotop mittlerweile geworden. Und dann hat er sich entschieden, ich fotografiere jetzt was anderes. Ich fotografiere die Schönheit dieser Welt. Und das ist das Genesis-Projekt geworden. Dafür ist er 7 Jahre um die Welt gereist. Es ist eine Liebeserklärung an die Erde. Da zeigt er Urwälder, Wüsten, Meere, Tiere, Naturvölker. Und in diesen Bildern sieht man die Erschütterung, weil er diese Bilder erst nach dieser Erschütterung machen konnte und sagt, natürlich dürfen wir das Elend nicht vergessen, aber lasst uns diese Erde erhalten, lasst sie uns feiern. Sie ist der schönste Platz, den man sich vorstellen kann.
Der Fotograf Sebastião Salgado bekommt in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Vielen Dank an Eva Hepper. Was haben Sie denn vor Augen, wenn Sie ans Meer denken? Sandstrände vielleicht oder Plastikstrudel oder Delfine oder Öltanker oder Korallenriffe? Es gibt viele Bilder vom Meer und das Meer fasziniert viele Autoren bei ganz verschiedenen Themen. Im Jahr 2016 gab es zum Beispiel viele Bücher zur Flucht über das Mittelmeer. Im Jahr danach haben die Autoren dann wieder vom Meer als Sehnsuchtsort erzählt. In diesem Jahr ist ein anderes Thema ganz vorne, der Klimawandel und sein Einfluss auf das Meer. Meine Kollegin Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion hat sich durch einen frischen Stapel von Meeresbüchern gearbeitet. Jetzt ist sie mit Stapel hier ins Studio gekommen. Was denken Sie denn, wenn wir erstmal über diese Themenkonjunkturen reden? Warum treten da immer wieder bestimmte Meeresthemen in den Vordergrund?
Ja, ich denke, es ist eigentlich genau diese nachrichtentechnische Seite, die da eigentlich abgespielt oder abgezeigt wird. So genauso, wenn Flüchtlingswellen kommen, wenn Menschenunglücke in den Meeren passieren, dann interessiert das und dann spiegelt sich das eben auch sofort in den Büchern, dann wird das aufgegriffen. Und dann, wenn es aus den Nachrichten verschwindet, und seien wir ehrlich, obwohl täglich weiter Tausende von Menschen flüchten, im Meer ertrinken, sich da wahnsinnige Schicksale abspielen, schafft es noch nicht mal mehr richtig in die Nachrichten, es sei denn, mal wieder ein Schiff darf tagelang nicht an Ufer gehen. Und insofern machen die Autoren nichts anderes, als sozusagen das Zeitgeschehen abbilden. Und ein bisschen ist es so, dass eben dieses Sterben, dieses Mittelmeer als Ort des Sterbens und des Schauerns, das will man nicht mehr. Das hat sich sozusagen abgenutzt und jetzt interessiert die Menschen. Dann war, Sie haben es ja schon gesagt, dann war wieder der Sehnsuchtsort ganz weit vorne. Also dann wollte man sich das Meer zurückholen an den Ort, an dem man wieder guten Gewissens reisen kann, ohne eben an das Schreckliche zu denken. Das spielt immer noch ein bisschen rein in die Neuerscheinung, aber jetzt eben durch die Thematik, die uns jetzt ja alle interessiert, der Klimawandel, spielt das jetzt auch wieder in die Bücher rein. Es fängt langsam an reinzuspielen, muss man sagen.
Dann geben Sie uns doch mal einen Überblick erstmal, was steckt da alles drin in Ihrem Meeresbücherstapel?
Also ganz verschiedene Genres. Ich habe hier das Buch einer Meeresbiologin, ich habe einen Plastikatlas mitgebracht, ein Geschichtsbuch über die Nordsee, ein Atlas über den Ozean für Kinder, ich habe Bilderbücher mitgebracht, Jugendromane, und da muss man wirklich sagen, die Kinder- und Jugendbücher, die haben es tatsächlich geschafft, auch den Flüchtlingen nach wie vor einen Platz zu geben. Also die bespielen das Thema nach wie vor. Die haben wieder mal die Nase vorn, wenn man so will. Also ganz, ganz weites Spektrum.
Und wenn Sie sagen, Klimawandel wird zu einem ganz starken Thema, wie wird denn erzählt vom Klimawandel? Das ist ja ein schwer zu fassendes Thema, gerade wenn es um das Meer geht.
Genau, also es tatsächlich, mir ist aufgefallen, dass alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ganz leidenschaftliche Meeresliebhaber und Liebhaberinnen sind. Sie schreiben super gut verständlich, nie mit dem erhobenen Zeigefinger. Und sie machen es tatsächlich so, dass sie erstmal natürlich darüber erzählen, wie sieht das Meer aus? Wie sehen die Ozeane aus? Was ist überhaupt ein Ozean? Was ist ein Meer? Warum hat man diese beiden Begriffe? Wer lebt da? Was sind das für Tiere? Was für Pflanzen? Und dann eben Stück für Stück tiefer eintaucht und sagt, was ändert sich da jetzt eigentlich durch Plastikmüll, durch Überfischung, durch Erhitzung? Wie kann das Meer, wie kann das Wasser damit umgehen? Und dann gibt es dazu immer so kleine, also bei den Naturkunden zum Beispiel ist eine schöne Buchreihe im Berliner Mattes und Seitz Verlag, die sind gleich mit zwei Büchern gestartet dieses Jahr, einmal zum Thema Algen und dann zu Korallen. Das sind dann immer so Porträts, nennen sie das auch. Und da muss ich sagen, einfach zum Beispiel dieses Algenthema, wenn man Algen vorher ein bisschen eklig gefunden hat, danach findet man sie toll, versteht auch, warum die da sind und wichtig sind. Oder Jutta Persson, wenn sie über Korallen schreibt, dann ist natürlich klar, die Korallen sind die Kinderstube der Ozeane, dass es um die ganz schlecht steht. Wenn man alleine auf das Great Barrier Reef schaut, da hat in den Jahren 2016, 17 ein so großes Korallensterben stattgefunden, dass die Welt auch alarmiert war. Auch das spielt hier rein. Und das macht natürlich ihrem Beruf nach schon Frauke Baguschke. Sie ist Meeresbiologin. Ihr Buch heißt Das blaue Wunder. Und sie erzählt von ihrer Arbeit, nimmt einen mit und kommt dann eben ganz klar natürlich dahin zu sagen, Leute, das Meer, das sind wir auch, das geht euch an. Und wenn es das Meer, das Wasser nicht mehr gibt in seiner Art, dann habt ihr auch ein Problem.
Aber wie fasst sie zum Beispiel, diese Meeresbiologin, wie fasst sie dieses Problem des Klimawandels an? Woran macht sie das fest?
Also sie kommt natürlich, sie ist Wissenschaftlerin, sie kommt mit neuesten Erkenntnissen, sie erzählt, was ändert sich hier gerade im Meer, was beobachte ich hier tagtäglich in meiner Arbeit. Sie nimmt wirklich mit unter die Wasseroberfläche, wir tauchen mit ihr ab und das macht sie so, dass es wirklich großen, großen Spaß macht und man es auch gut versteht. Also sie ist jetzt keine Wissenschaftlerin, die da irgendwie abgehoben berichtet. Sie hat dann natürlich auch immer wieder Mahnungen, laufen in den Fließen. Kurztext ein, aber es gibt natürlich auch ein ganz großes Kapitel zum Thema, was hat sich verändert. Und da wird dann einfach nochmal darüber erzählt, was dieses Unglück mit der Bohrinsel Deepwater Horizon 2010, was das wirklich bedeutet hat. Ich meine, das ist jetzt schon wieder sehr viele Jahre vorbei, wir haben das alle vergessen, aber die Meeresbiologen, die vergessen das nicht, weil die haben heute noch mit dem Thema zu tun und sagen, das sind eben Sachen, da muss die Weltgesellschaft, die Weltbevölkerung drauf reagieren.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auch den Plastikatlas der Böll-Stiftung dabei. Das stelle ich mir jetzt vor als ein eher deprimierendes Buch, oder? Wenn da so abgebildet wird, wie viel Plastik wo im Meer schwimmt.
Ja, klar, Thema ist nicht erbaulich, aber ich muss sagen, wie die Macher dieses Atlases verstanden haben, hier auf ganz wenigen Zeiten dieses große Problem anschaulich zu erklären, mit ganz tollen Grafiken, da muss ich sagen, Chapeau. Weil sie haben zum Beispiel ein Bild, was ich wahnsinnig beeindruckend fand. Es gibt ein Great Pacific Garbage Patch, den kannte ich bis dahin auch noch nicht. Das ist ein riesiger Haufen Plastikmüll, der schwimmt vor der Küste Kaliforniens und der ist viermal so groß wie Deutschland. Also wir haben hier wirklich ein Problem, dass man nicht mehr mal eben mit, naja, da schwimmt halt ab und zu eine Plastiktüte, wenn ich auch mal ins Wasser gehe. Und wie sie das schaffen, das darzustellen, diese Grafiken, die sind ganz toll erklärt, machen das ganz schnell und irgendwie dann auch wieder freundlich deutlich, von was wir hier reden. Also deswegen musste der hier unbedingt mitgebracht werden. Das sind 52 Seiten, die natürlich sich über das Thema Plastik bearbeiten, aber das Meer eben auch ganz gezielt mit einem eigenen Kapitel da eingebunden haben. Deswegen unbedingt holen. Tolles Heft kriegt man kostenlos übrigens bei der Böll-Stiftung.
Schauen wir mal noch auf ein anderes Buch, das vielleicht so eine Art Gegenbild dazu ist, von dem Briten Tom Bless. Das Buch heißt Die Nordsee, Landschaften, Menschen und Geschichte einer rauen Küste. Aus dem Mare Verlag ist das Buch. Das klingt jetzt mehr so nach dem klassischen Ich beschreibe die Schönheit des Meeres Buch, ist es das?
Genau. Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob ich das mitbringen kann, aber ich muss sagen, ich finde dieses Buch so toll. Es ist ein wirkliches Legendenbuch, ein Geschichtsbuch, wie man sich das wünscht, wenn man über das Meer schreibt. Und man muss ja auch ehrlich sein, immer nur zeigen, alles ist so schrecklich. Damit weiß man, bekommt man die Menschen nicht, um sich wirklich für den Schutz von etwas einzusetzen. Hier jetzt also die Nordsee. Er schreibt, er wollte von der Nordsee Besitz ergreifen. Und das hat er auch getan. Er hat sie bereist auf dem Containerschiff. Er ist überall an Land gegangen. Er hat Menschen getroffen. Er hat mit ihnen getrunken, gegessen und beschreibt das, was die ihm erzählen, mit der historischen Geschichte dieses Gewässers so fulminant, dass ich wirklich sagen muss, das ist das perfekte Buch. Wenn man über Meeresbücher reden muss, dann muss man dieses Buch damit hineinnehmen.
Und zum Schluss noch kurz, Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, dass für Sie das Programm der Kinder- und Jugendbücher eigentlich ganz vorne steht. Warum das?
Genau, weil die eigentlich es schaffen, ein großes Spektrum zu machen. Also die haben nicht nur Bilderbücher, die haben Mitmachbücher, die haben Atlanten, die haben Sachbücher. Es ist einfach, und dann eben Romane, die das Thema von allen Seiten beleuchten und anfassen. Und das fand ich schon wieder sehr, sehr gelungen, dass die Kinderbuchautorinnen und Autoren da wieder sagen, okay, wir bleiben bei was. Die haben natürlich auch ein breiteres Spektrum, weil sie Bilder mitnehmen können, weil sie zeigen können, was da vonstatten geht. Und sie sind eben die Einzigen, die sich auch ganz gezielt nochmal dem Thema Flucht gewidmet haben. Also deswegen großes Glückwunsch, weil ich finde, Kinder, die haben ja Kinder in ihren Klassen sitzen, die das erlebt haben, die über das Meer geflüchtet sind. Und insofern wunderbar.
Neue Bücher über das Meer, der Stapel, durchgearbeitet von Kim Kindermann. Herzlichen Dank. Vor 10 Jahren hat die Dichterin Fatemeh Scham ihr Land verlassen müssen, den Iran. Sie hat das Land verlassen müssen, weil ihr ganz nahestehende Menschen verhaftet wurden. Sie lebt seitdem im Exil und so weit weg zu sein von ihrer Heimat, das schmerzt sie bis heute. Darüber hat mein Kollege Etienne Röder mit Fatemeh Scham gesprochen und über ihre Gedichte, denn sie ist gerade in Deutschland als Gast des Berliner Poesiefestivals.
Vor dem Foyer der Berliner Akademie der Künste sitzt eine zarte, junge Frau und zieht eine Zigarette aus einer ungewöhnlich kleinen Packung. Die sind ziemlich stark, sagt sie beiläufig. Irgendwann wurden sie im Iran, ihrer Heimat, zur Mode unter den Intellektuellen des Landes. Früher waren sie ziemlich günstig und sie konnte sich die handtellergroßen Päckchen von Freunden oder ihrer Familie ins Exil schicken lassen. Durch die Sanktionen seien sie aber mittlerweile fast unerschwinglich geworden. Die iranische Lyrikerin Fatemeh Shams gewann bereits mit 16 Jahren eine Silbermedaille bei der Nationalen Literaturolympiade. Später studierte sie in Teheran und London Literaturwissenschaften und promovierte in den USA. Geboren wurde sie in Mashhad. Irans zweitgrößte Stadt ist ein religiöses Zentrum und stark durch konservative Kräfte geprägt. Gleichsam gilt Mashhad als die Wiege persischer Sprache und Kultur.
We have the most grand poets. Ferdowsi comes from there, Khayyam comes from there.
Die Ambivalenz zwischen traditionalistischer, maskuliner Kultur und avantgardistischer zeitgenössischer Literaturszene spricht auch aus ihrem Gedicht, das den Namen ihrer Heimatstadt trägt.
Mashhad, man az shahr kafehaye gardan zade miayam.
Mashhad, ich komme aus der Stadt exekutierter Cafés, aus der Stadt vergitterter Häuser, vom einstigen Hinrichtungsplatz, vom neuen Märtyrerplatz, vom Treffpunkt von Zigarettenrauch und Engelsschwingen. Die Kaserne hat man Raststätte genannt, nicht nach der Unrast von Wachsoldaten, besudelt von zwei Strähnen einer Frau. Zwei Haarsträhnen. Ich komme aus der Stadt starrsinniger Sänger, vom Ort meines eigenen Martyriums.
Ich hatte diese wunderbare Literaturlehrerin. Sie brachte mir immer Bücher mit in die Schule, die nicht auf dem Lehrplan standen, eingewickelt in Zeitungspapier. Sag niemanden, dass ich dir die gegeben habe, flüsterte sie. Heute ist Fatemeh Shams eine gefeierte Lyrikerin, die in der Welt zu Hause ist. In ihr Heimatland Iran kann sie jedoch nicht mehr einreisen. Und auch ihr Blog, über den sie versucht, Freunde und Weggefährten vor Ort zu erreichen, wird von den iranischen Behörden geblockt. Das ist alles herausgefiltert. Ich will dir mein Gedicht von meinem eigenen Blog vorlesen und kann es nicht, sagt Fatemeh Shams. Irgendwann habe sie aufgehört, den Blog zu füttern.
The people that I really wanted to reach out to, they were unable to read it. So I just stopped writing it.
Weil es sich anfühlte, als würde sie mit sich selbst sprechen und die Leute, die sie damit erreichen will, gar keine Chance hätten, etwas von ihr zu lesen.
Well, now I don't even go and look at it anymore because it just annoys me.
Vor genau 10 Jahren verließ sie Iran. Seitdem ist sie nicht mehr zurückgekehrt. Seit 7 Jahren ist sie staatenlos. Auslöser für ihre Flucht war die Verhaftung ihrer Schwester und ihres Ehemanns durch die Revolutionsgarden im Jahr 2009. Als mein Mann mitgenommen wurde, riet man mir, sofort das Land zu verlassen. Eigentlich wollte ich nur für 10 Tage verschwinden.
And it's pretty absurd. Today is 18th, right? So I left Iran on the 18th of June, 10 years ago this day.
Und aus 10 Tagen wurden 10 Jahre.
Wow. Se sandali. Se sandali khali. Yeki baraye to, yeki baraye man.
3 Stühle. 3 leere Stühle. Einer für dich, einer für mich, einer für den Inquisitor.
یکی برای بازجو که قرار است تو را در برابر من یا مرا در برابر تو.
Es ist bei Verhören üblich, die Liebespaare einander gegenüberzusetzen. So bringt man die Leute dazu zu gestehen, zum Beispiel, dass sie außerehelichen Sex hatten. Und weil ich nicht wollte, dass zu einem Geständnis gezwungen wird, das nicht wahr ist, bin ich gegangen und ich bin weggeblieben, bis unsere Beziehung sprichwörtlich gestorben ist.
3 صندلی خالی، یکی برای سکوت، یکی برای ادامه همان سکوت.
10 Jahre habe sie gebraucht, das in Worte zu fassen.
صدای فریاد تو را در من.
Welche Rolle spielt es, wenn deine Stimme in jedem Zustand der Nacht oder jedem Zustand des Tags in meinen Ohren brennt, brennt, brennt? Wie ein Brandeisen, das man mir aufs Herz drücken will.
Fatemeh Shams. Unter der riesigen Buche steht sie gedankenverloren und raucht.
Heute Abend wird die Dichterin Fatemeh Shams beim Poesiefestival Berlin aus ihren Texten lesen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der französische Autor Pierre Lemaitre hat 2013 den wichtigsten französischen Literaturpreis bekommen, den Prix Goncourt, für seinen historischen Roman Wir sehen uns dort oben. Vorher hatte Pierre Lemaitre Kriminalromane und Thriller geschrieben und jetzt gibt es ein neues Buch von ihm, eine Fortsetzung von Wir sehen uns dort oben. Die Farben des Feuers heißt dieser neue Lemaitre. Und mein Kollege Dirk Furich hat diesen Roman gelesen. Der Verlag kündigt da eine Geschichte an von Habgier und von Neid und ein Plot, das ein mächtiges Bankimperium zu Fall bringen soll. Was ist das denn für eine Geschichte?
Ja, Frankreich steht am Übergang der 20er zu den 30er Jahren. Vielleicht ganz kurz in Klammern, man muss dazu sagen, Pierre Lemaitre plant eine Zwischentrickstrilogie. Das heißt, der erste Band ist erschienen, das ist der zweite, der dritte ist noch in Arbeit. Also es ging erst um den Ersten Weltkrieg, jetzt um diese entscheidende Zeit der 20er Jahre, der Umbruch zum Faschismus dann in Deutschland. Dort im Buch geht es um eine reiche Bankiersfamilie, die nach dem Tod des Patriarchen Marcel Péricourt vor der Auflösung steht. Die Tochter Madeleine soll das Imperium übernehmen, wird aber vom einzigen Vertrauten ihres Vaters in ganz heimtückischer Weise um fast ihr gesamtes Vermögen gebracht. Und sie muss sogar aus dem prächtigen Stadtpalais ausziehen in Paris. Also spielt auch in so einer Kulisse des noch praktisch 19. Jahrhunderts. Gemeinsam mit ihrem Sohn Paul, der sitzt im Rollstuhl, seitdem er sich am Tag der Beerdigung des Bankiers aus dem Fenster gestürzt hat. Also hier so eine kleine Assoziation, Oskar Mazzarat, die Blechtrommel, jemand, der sich freiwillig praktisch zum Behinderten macht, um dann die Erwachsenenwelt genauer beobachten zu können. Der Absturz insgesamt ist komplett, finanziell und moralisch, alles geht dem Ende zu.
Und erzählt der Roman dann eine Absturzgeschichte dieser Frau und ihres Sohnes, die vielleicht noch weitergeht?
Das denkt man zunächst, aber es passiert etwas Erstaunliches, denn diese eigentlich sehr verwöhnte Tochter aus reichem Haus, Madeleine, die schafft es, das Heft zu wenden und sie wendet da ganz gemeine Tricks, muss man sagen, an. Entwickelt ein ungewöhnliches Talent zur Rache. Und nach gelingt es ihr, sowohl den betrügerischen Vermögensverwalter, eine hinterhältige Freundin, die sich als ihre Beste ausgegeben hat, als auch den einzigen Hauslehrer ihres Sohnes, der den Jungen nämlich sexuell missbraucht hat. Das war der Grund für den versuchten Selbstmord. Also sie kriegt die alle irgendwie dran, bestraft sie zum Teil sehr hart, indem sie ihnen irgendwas unterschiebt. Und sie werden dann von der Justiz bestraft, unter anderem. Also es ist eine Krimi-Geschichte, die dann da drin steckt.
Und diese Krimi-Geschichte, also bei seinem Prix Goncourt-Roman, da hatte Lemaitre sich auf konkrete historische Ereignisse und Personen bezogen. Kann man sich bei so einem Krimi schwer vorstellen, oder doch?
Na, das ist jetzt hier auch wieder so. Also es gibt einige Entwicklungen wie die Weltwirtschaftskrise, die er aufgreift in dem Roman. Korrupte Journalisten tauchen auf, die sich ihre politische Gesinnung erkaufen lassen. Auch andere Figuren und Ereignisse sind von realen Vorbildern inspiriert. Auch eine Operndiva, Solange Gallinato, die in Berlin im September 1933 vor den Nazis gesungen hat und dann auf ihrer Abreise nach Holland im Zug gestorben ist, die nimmt da eine ganz zentrale Rolle ein. Also die wird dazu eine richtige Romanfigur ausgearbeitet.
Eine Kritikerin hat gesagt zu diesem Buch, das gehöre zum Besten, was man an unterhaltender Literatur in die Hände bekommen kann. Würden Sie auch sagen, das ist sehr gute, unterhaltende Literatur?
Ja, ich würde sagen, es ist Unterhaltung, das muss man sagen. Es ist sicherlich kein ganz großer literarischer Roman, aber es ist eine Krimihandlung im historischen Gewand. Und Lemaitre ist auch seiner Sprache treu geblieben. Er bezieht sich auch selbst auf Alexandre Dumas. Ich würde sagen, ohne Rede Balzac ist auch ein Vorbild, also so ein Gesellschaftsroman, wo wirklich alle Ränke und Dinge passieren, die man sich so vorstellen kann. Die Sprache ist auch dadurch so ein bisschen retro vielleicht, also eine Sprache des 19. Jahrhunderts. Es ist kein innovativer, neuer Roman, aber es ist wirklich ein schönes Epochenbild in diesem etwas altertümlichen Jargon, aber einfach gut zu lesen. Man liest immer weiter, weil es so auch so eingängig ist.
Und wenn die Sprache so retro ist, wie retro sind denn die Themen oder sind das Themen, die mit dem heutigen Frankreich zu tun haben?
Ja, man denkt ja erst, das ist alles eben in der Vergangenheit, aber nein, es sind natürlich Sachen wie so flächendeckende Steuerhinterziehung, Politiker, Wirtschaftsbosse klüngeln alle zusammen. Das ist ja, sind so Sachen, die ja heute auch ganz stark noch Thema sind. Und man muss sagen, auch diese Rechtstendenzen, die in der Romanhandlung anklingen, da denkt man natürlich schon an Front National und auch gewisse Unruhen, vielleicht sogar an die Gelbwesten, wenn es nicht zu übertrieben ist. Also es kommen historische Themen, die auch in der Gegenwart eine Rolle spielen, in Frankreich und vielleicht auch in anderen Gesellschaften in Europa.
Die Farben des Feuers heißt dieser Roman von Pierre Lemaitre, aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel. Im Klett-Cotta Verlag ist das Buch erschienen mit 480 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Dirk Fuhrig.
Straßenkritik.
Mein Name ist Samuel Machail und ich habe zuletzt gelesen Shazam und die Monster Society von Jeff Smith. Der Comic ist von 2007. Der kleine Junge Billy Batson wird von einem Zauberer in den Helden Shazam verwandelt und muss damit zurechtkommen, dass er sowohl ein kleiner Junge und ein Superheld ist. Ich habe den Comic mal meiner Schwester gelesen Und wir beide hatten unseren Spaß damit. Es ist eine süße, aber trotzdem kluge Geschichte, die sowohl für alt und jung gut ist.
Also in Hannover wird gelesen, Shazam und die Monster Society, im Panini Verlag erschienen, 212 Seiten, 22 Euro ist hier der Preis. Das ist ein Buch, das einen umhaut. Es haut einen um wegen der wüsten und kühnen und tapferen Sprache. Der Roman Saison der Wirbelstürme von Fernanda Melchor. Das hat unsere Kritikerin Katharina Döbler vor einigen Tagen zu dem Roman gesagt. Und gestern Abend wurden die Autorin und ihre Übersetzerin Angelika Ammer für das Buch ausgezeichnet mit dem Internationalen Literaturpreis. Die beiden haben uns besucht hier im Sender und ich habe zuerst Fernanda Melchor gefragt, ob sie denn so ein Buch schreiben wollte, das einen umhaut, das einen vielleicht auch überfordert.
Sí, bueno, me río un poco cuando me comentan acerca del libro, que es muy fuerte, que produce una impresión.
Ja, ich muss manchmal ein bisschen lachen, wenn man das sagt, dass meine Bücher oder meine Texte so heftig sind, dass sie so einen starken Eindruck hinterlassen, der einen umwirft. Aber das ist mit der Literatur, die ich mag, ein bisschen so, wie Kafka gesagt hat, etwas, das das innere Eismeer aufbricht. Das ist etwas, was mich interessiert. Und diese dunklen Dinge, die wir im Herzen tragen, die passieren, egal welcher Kultur oder Nationalität man angehört, wir haben alle diese Aspekte in uns. Und das sind die Dinge, die ich interessant finde, um darüber zu schreiben.
Y ese es el tipo de historias que, bueno, que por el momento me interesa contar.
Angelika Ammer, was ich gerade vom Juryvorsitzenden zitiert habe, dass es vielen in der Jury so ging, dass sie nicht weiterlesen konnten zwischendurch in diesem Buch. Gab es bei Ihnen Momente, wo Ihnen das so gegangen ist, dass auch Sie nicht weiterlesen konnten?
Ja, es gab Momente in manchen Kapiteln, wo ich schon vor meinem Tagespensum eigentlich ein bisschen am Ende mit der Welt war. Denn natürlich, wenn man es übersetzt, liest man den Satz nicht einmal, sondern dreht ihn 5-mal um und muss eben diese wirklich krassen Ausdrücke und krassen Realitäten durchleben, um es eben auch so wiederzugeben. Und das war schon nicht immer leicht, ja.
Das Buch handelt ja vom Mord an einer Frau im ländlichen Mexiko. Die ermordete Frau wird eine Hexe genannt. Das Buch erzählt von Menschen, mit denen sie zu tun hatte, von jungen Männern, die auf der Suche sind nach billigem Sex, nach Kokain, von Frauen, die die Hexe für Abtreibungen aufsuchen. Und Sie, Fernanda Melchor, Sie sind auf diese Geschichte, die voller Gewalt steckt, voller Brutalität, auch voller Aberglauben. Sie sind in einer Zeitung, soweit ich weiß, auf diese Geschichte gestoßen. Warum haben Sie sich entschieden, einen Roman daraus zu machen und keine Reportage, wie Sie sie auch schon geschrieben haben?
Yo suelo en Veracruz solía leer muchísimo los periódicos locales sobre todo.
Ich habe in Veracruz immer viel die Artikel in den Lokalzeitungen gelesen, viele Lokalzeitungen mir angeschaut. Und ich habe in dieser Zeit einem Tag in der Zeitung eine Nachricht gefunden über eine ermordete Frau, wo mir stark aufgefallen ist, dass eigentlich schon klar war, wer der Mörder war. Da gab es irgendwie keinen Zweifel, dass das der Liebhaber war und dass damit gerechtfertigt wurde, dieser Mord, dass ja, das sei ja die Hexe des Dorfes und die ist ermordet worden, weil sie Hexerei angewandt hatte, um ihren Liebhaber zu sich zurückzuholen, dass das ganz klar war. Und das war einerseits sehr sensationalistisch geschrieben, dann aber auch wirklich sehr mexikanisch. Und eigentlich war schon klar, dass es sich um eine sehr komplexe Geschichte handelt. Und ich habe daraus keine Reportage gemacht oder keinen Roman in dem Stil einer Reportage oder sowas, weil mir das ganz einfach zu gefährlich gewesen wäre. Das war auch eine sehr gefährliche Gegend. Das war ungefähr im Jahr 2012. Und da sind Journalisten auch mal eben einfach ermordet worden. Zum Beispiel auch diejenigen, die über diesen Fall geschrieben haben. Von dem einen ist dann der Kopf vor dem Redaktionsgebäude gefunden worden, den man da einfach abgelegt hat. Also es waren ganz schlimme Realitäten, die da stattgefunden haben. Und ich habe zusätzlich auch nicht selber für eine Zeitung gearbeitet. Ich wäre also eine freie Journalistin gewesen. Es wäre also noch ungeschützter und noch gefährlicher für mich gewesen, in journalistischem Stil darüber zu schreiben. Und ich denke, es ist auch immer eine gute Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen, indem man sie fiktiv verpackt. Die Fiktion ist eine andere Möglichkeit, sich auf die Realität zu beziehen, für mich.
Cuando simplemente la ficción es otra forma de referirse a la realidad.
Wenn ich Sie fragen darf, als Übersetzerin und als Leserin dieses Romans, Frau Ammer, das ist ja eine Geschichte, die so voller Gewalt steckt. Gibt es etwas an dieser Geschichte, was Sie aber nochmal besonders mitgenommen hat bei der Auseinandersetzung mit diesem Buch?
Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall die Art und Weise, in der die Frauenschicksale beschrieben werden. Da ist zum Beispiel das Schicksal der 13-jährigen Norma, die von ihrem Stiefvater schwanger ist und sich dann durchschlagen muss. Das geht einem schon wirklich unter die Haut. Und deswegen war ich auch während der Übersetzung, trotz aller harten Zeiten, die ich damit durchgemacht habe, immer sehr überzeugt von dem Buch, weil es auf eine Art und Weise diese Realitäten beschrieben hat, die einem sehr zum Nachdenken bringt.
Und Fernanda Melchior, bei uns gab es jetzt, oder nicht nur bei uns, gab es diese MeToo-Bewegung in der letzten Zeit, die ja noch anhält. Wie ist das in Mexiko? Gibt es da Bewegungen, um die Lage der Frauen zu verbessern, um etwas für die Frauen in dem Land zu tun?
Bueno, sí, históricamente en México, desde los años 50, 60, desde la universidad sobre todo.
Ja, historisch gibt es auf jeden Fall solche Bewegungen, also seit den 50er, 60er Jahren, ausgehend von den Universitäten, da gab es Bewegungen, Proteste, Aktivismus und so weiter. Und jetzt merkt man es auch in den sozialen Netzwerken, dass etwas wie MeToo entsteht, vor allem im Feld der Kunst, Literatur, Kino, Musik und so weiter. Aber es ist immer noch im Entstehen begriffen. Es ist noch nicht so konkret. Das liegt auch daran, dass es in Mexiko eine ziemlich komplizierte Situation ist aufgrund der weit verbreiteten Straflosigkeit, dass Opfer selber schuldig gesprochen werden oder stigmatisiert werden oder erneut zum Opfer gemacht werden, gerade im Fall von Sexualdelikten. Das ist ein wirklich trauriges Bild, was sich einem da bietet, dass die dann eine Verfolgung erleiden letzten Endes dafür, dass sie in die Öffentlichkeit gehen. Da ist deutlich mehr Intervention von Seiten des Staates erforderlich, aber das passiert eben nicht. Aber es gibt schon durchaus Bewegungen in diese Richtung, die halt fordern, dass da mehr passiert. Zum Beispiel in Bezug auch auf das Recht auf Abtreibung. Das gibt es so in Mexiko nur für besondere Härtefälle. Und da muss man eben immer klar machen, wann so ein Härtefall besteht. Und das sind halt diese Sachen, dass Frauen Errungenschaften, kleine Errungenschaften, die sie einmal erreicht haben, verteidigen müssen gegen die Konservativen, die sie wieder zurückschrauben wollen. Das gibt es im Prinzip auf der ganzen Welt so. Aber jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, dass Frauenrechte stärker im Fokus stehen als noch zu Zeiten meiner Mutter oder besonders auch zu Zeiten meiner Großmutter.
In der Generation meiner Mutter, pienso. Y mucho más la de mi abuela, por ejemplo.
Frau Ammer, ich nehme an, dass Sie auch andere Bücher aus Mexiko lesen und aus diesem Sprachraum. Ist denn dieses Buch, was wir jetzt hier auf dem Tisch haben, Saison der Wirbelstürme, ist das für Sie ein symptomatisches Buch für das, was heute in Mexiko passiert, besonders für dieses Thema, über das wir gerade gesprochen haben, die Lage der Frauen, Gewalt gegenüber Frauen? Erzählt da dieses Buch etwas besonders Typisches?
Es gibt eine Generation junger Autoren, die sich mit dieser Realität ganz bewusst auseinandersetzen und die Literatur als einen Weg sehen, eine Stimme zu erheben und Änderungen einzufordern auf eine Art und Weise. Insofern denke ich, ist Fernanda da Teil oder gehört sie auf jeden Fall zu diesen neuen mexikanischen Autoren und ist auch noch dazu eine weibliche Autorin. Das macht es mal stärker, finde ich, sicherlich nötig.
Ich würde noch mal einen Teil Ihrer Übersetzungsarbeit besonders interessieren. In dem Buch wird ja heftigst und ausgiebigst und geradezu inbrünstig geflucht. Das muss gerade als Übersetzerin ins Deutsche recht schwierig gewesen sein. Wo haben Sie sich da bedient? Wo haben Sie das im Deutschen hergeholt, um diese Fluchkultur bei uns nachzubilden?
Ja, das war in der Tat der schwierigste Teil, muss ich sagen. Also die ellenlangen Sätze und fehlenden Absätze immer gut funktioniert, weil der Rhythmus da ist. Aber das Fluchen ist jetzt nicht unbedingt meine Spezialität. Und tatsächlich ist da auch die Sensibilitätsschwelle im Deutschen natürlich deutlich geringer als im mexikanischen Spanisch, wo man ohne Problem 15 Mal einen Cabron in einem Satz einwerfen kann.
Das ist
auf
was?
Deutsch würde das Dreckskerl oder Scheißkerl heißen. Das kommt in dem Buch, ich habe es nicht gezählt, aber ich würde mal schätzen 500 Mal vor. Auf Deutsch musste ich es variieren, weil ein mexikanischer Sprecher merkt das gar nicht mehr. Oder auch Binche, das ist so eine Art, einfach die Realität an sich zu charakterisieren. Und das kann mal.
Was heißt Binche noch?
Binche ist so, ja, so verflucht, verdammt. Und so musste ich das eben dann auch im Deutschen rüberbringen. Einmal so, einmal ein bisschen zärtlich, einmal wirklich als Beschimpfung, einmal je nach Kontext das abwägen und variieren und auch deutlich reduzieren. Denn sonst tut man dem Originaltext keinen Gefallen, wenn der deutsche Leser das Gefühl hat, da wird ja nur geschimpft. Deswegen muss man eben das abwägen. Das gehört zum Übersetzen dazu, zu dem Herüberbringen einer anderen Kultur in unseren kulturellen Raum, in ihrer Entsprechung.
Fernanda Melchior, dann wüsste ich noch gerne, wie hat man denn in Mexiko dieses ja offensichtlich in seiner Form, in seiner Sprache sehr besondere Buch aufgenommen? Wie haben die Leser dort darauf reagiert?
Ah, bueno, el libro ha tenido una recepción. La verdad, increíble, que yo no me esperaba.
Also das Buch hat wirklich eine unglaubliche Rezeption gehabt in Mexiko. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Also das hat mich überrascht. Und es gibt eigentlich ein breites literarisches Spektrum, aber in Mexiko wird mehr Fernsehen konsumiert als Bücher, oder wenn Bücher gelesen werden, dann eher Populärliteratur, irgendwie einfachere Texte. Und es wird dann gesagt, wenn man auf höherem Niveau schreibt, dann schreibt man halt für andere Autoren oder für die Kritiker. Aber das wollte ich so niemals machen. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass mein Buch von vielen jungen Leuten gelesen worden ist. Und dieses Jahr ist die 6. Auflage erschienen, das heißt, es sind jetzt 15.000 Exemplare, und das ist für Mexiko wirklich sehr viel, muss man sagen. Und mich freut auch besonders, dass viele der jungen Leute, die mein Buch lesen, Frauen sind und die dann auch zu den Lesungen kommen und mich bitten, dass ich Autogramme oder Widmungen in die Bücher schreibe, und dass sie oft gar nicht viele weibliche Autoren vorher kannten. Und das ging mir teilweise auch ähnlich. Also ich kannte viele männliche Autoren, aber jetzt so, als die dann auch vielleicht nicht ganz so erreichbar erschienen, aber jetzt möglicherweise als Vorbild für junge Frauen zu fungieren, das finde ich ganz großartig. Was eben angesprochen wurde, das Buch enthält natürlich viele vulgäre Ausdrücke und hat eine sehr drastische, konkrete Sprache. Aber das entspricht eben auch der Realität. Das sind die Worte der Menschen, die in diesem Buch vorkommen. So reden die Leute wirklich, und das soll halt auch authentisch sein. Und trotzdem war das für viele Leute sehr auffällig. Aber es gibt in Mexiko einige Autoren, die so schreiben, wie José Agustín oder Armando Ramírez zum Beispiel. Die schreiben ebenfalls so. Ich bin einfach sehr froh, dass dieses Buch jetzt auch zum Beispiel in Deutschland und überall von einem Publikum gelesen wird, das, auch wenn es vielleicht weit weg von Mexiko ist, darin etwas Interessantes für sich finden kann.
Por un público que a lo mejor está muy alejado de México y de su cultura, pero que pueda encontrar algo interesante en ella.
Die Autorin Fernanda Melchor, ihr Roman heißt Saison der Wirbelstürme. Fernanda Melchor wurde gestern zusammen mit ihrer Übersetzerin Angelika Amar mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet. Das Buch ist im Wagenbach Verlag erschienen bei uns mit 240 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank an Sie beide und besten Dank auch an Marei Amir, die unser Gespräch hier so toll übersetzt hat.